Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin, moin, ihr Landratten. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Heute brauchen wir nicht mal ein Kellnermesser. Hallo Max.
Hallo Kirill, hallo da draußen. Ja, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Saufgesabbel. Heute eine sehr, nennen wir es besondere Folge. Ja, Kirill hat schon gesagt, wir brauchen heute nicht mal ein Kellnermesser, weil alle Weine, es sind 6 an der Zahl, die wir heute für euch verkosten werden, sind mit einem Drehverschluss verschlossen. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches beim Wein, aber diese Drehverschlüsse befinden sich nicht auf einer Flasche, sondern wir waren für euch mal wieder in den Untiefen der deutschen Supermarktketten unterwegs und haben die bunte Vielfalt des Tetrapack.
Ich muss gestehen, ich zittere gerade.
Vor Vorfreude oder vor Angst?
Ich vor Angst, glaube ich.
Ja, wir wollen uns mal wieder ein bisschen quälen, denke ich, für euch und haben wirklich 3 Weißweine, 3 Rotweine aus Supermarkt und Discounter gekauft und sie sind eben nicht aus der Flasche, sondern aus dem Tetrapack.
Weißt du was? Ich glaube ja, vielleicht ist das ja auch einfach, vielleicht sind das ja Top-Weine, die sind nur wegen dem Transport, weil sie dann viel mehr in die Palette, auf die Palette kriegen, haben die den Tetrapack gemacht. Und vielleicht sind das ja
Offenbarungen. Vielleicht erleben wir ja positive Überraschungen. Wir waren für euch bei Rewe, Aldi und Edeka und wir haben jetzt komplett immer Litergebinde.
Das ist überall Liter, ja.
Überall ein Liter. Und die Preise dafür belaufen sich bei Rewe auf 2,79, bei Aldi auf sage und schreibe 1,39 und bei Edeka immerhin 2,98 €. Wobei ich sagen muss, dass der teuerste wirklich am beschissensten aussieht. Das sieht richtig billomäßig aus. Tatsächlich gefällt mir die Ausstattung von dem Aldi-Produkt sehr, sehr gut. Die ist ein bisschen moderner.
Welche ist denn das jetzt?
Das ist die Mitte.
Aldi, das, die ist die Mitte?
Ja.
Oha.
Und ganz links haben wir ja so ein Standard-Tetra-Pack. Könnte auch Orangensaft drin sein.
Es ist ne quadratisch praktisch gut. War ja früher mal die Werbung, glaube ich. Aber vielleicht kannst du ja noch was, bevor wir jetzt anfangen.
Ich versuche das. Quadratisch gut war, glaube ich, Rittersport.
Also nee, quadratisch praktisch gut war Tetra-Pack.
Rittersport, da würde ich jetzt Haus und Hof drauf verwetten.
Ah, du verlierst in letzter Zeit so häufig. Naja, gut, quadratisch praktisch gut ist. Nee, aber was war denn das für ein Slogan?
Es ist ja nicht quadratisch, es ist ja rechteckig. Aber wenn man sich mal die Geschichte des Tetrapacks anguckt, das ist ja jetzt keine neue Erfindung, die gibt es tatsächlich schon seit 1943. Die ist in Schweden erfunden worden von einem Geschäftsmann und einem Chemiker. Und das Besondere war eben, ein Karton mit Kunststofffarben und Folien zu beschriften und darin Flüssigkeiten lagern zu können. Und die ursprüngliche Form, da kommt nämlich auch der Name her, Tetrapack, war ein Tetraeder, also eine dreiseitige Pyramide. Ich hatte vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich da war, in einem Hotel, in der Minibar so, in New York war das, genau, in New York hatten wir Milchpäckchen.
Ja, genau, das hatten wir auch mal. Ich weiß gar nicht, wo wir, das hatten wir auch mal, Milchpäckchen waren aus Dreiecken.
Und so summieren das aus meiner Kindheit, da waren auch noch, die Milchpäckchen, da waren immer halbe Liter, das waren so Dreiecke. Ja, jetzt in der Minibar war das wirklich nur so für eine
Dreiecke.
Aber da habe ich das mal wieder so eine ursprüngliche Form des Tetrapacks gesehen und das hat natürlich damals revolutioniert, weil du hast natürlich 2 ganz, ganz große Faktoren, die den Tetrapack interessant machen. Jetzt mal abgesehen von Wein, wirklich für alle Flüssigkeiten. Er ist halt sehr leicht. Und sehr leicht stapelbar und du kannst halt viel Menge
transportieren.
Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Und heutzutage findet man Tetrapack für nahezu alle Flüssigkeiten, ne? Limonaden, Säfte, es gibt ja auch manchmal so Wasser in Tetrapack abgefüllt und solche Geschichten.
Naja, alles ohne Gas, ne? Also alles ohne Kohlensäure, glaube ich, weil das hält die Verpackung dann wiederum nicht aus, die bläht sich ja dann auf. Ja, also alle Säfte findet man und tatsächlich hat es einen großen Vorteil, das habe ich nämlich nachgelesen, dadurch, dass es lichtgeschützt ist, gerade so bei Säften, bleiben die Vitamine länger.
Das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr großer Faktor für das Thema Wein, weil man kennt ja durchaus auch im klar, Glasflaschen beim Wein, das ist eigentlich so ziemlich das Schlechteste, was du für einen Wein machen kannst. Deshalb wird es auch oft eher nur bei etwas einfacheren Weinen gemacht, weil natürlich diese gerade UV-Lichteinfluss Wein auch extrem negativ beeinflussen kann. Also der Wein kann sehr schnell an Farbe verlieren, kann sehr schnell oxidieren dadurch oder die also sehr deutlichen Schaden nehmen, wenn er zu lange eben intensiver Licht- bzw. Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird. Wirklich mal ein Tipp für euch da draußen, wenn ihr in einem Weinladen seid, greift nie die Flasche, die vorne steht. Sondern erst nehmt immer eine, die liegt oder die vielleicht auch ganz weit hinten im Regal steht, die eben nicht dem Licht ausgesetzt war. Oft hat man ja gerade in so Weinläden, dass dann die vorderste Flasche auch irgendwie noch mit einem Spot angestrahlt wird oder so. Und das kann halt wirklich zur Zerstörung des Weins.
Das hattest du schon mal in irgendeiner Folge erzählt.
Irgendwann hatte ich das schon mal gesagt. Ja. Oder zum Beispiel auch nie Weine aus dem Schaufenster oder
so. Aber parallel, während du redest, mache ich parallel. Der Schraubverschluss ist Schachse.
Ja, der Schraubverschluss ist EU-konform. Der muss ja mittlerweile fest sein. Und das ist
auch nur ganz wenig rein.
Dann mach doch mal voll den Humpen, ja.
Herr Wilm, ich glaube, das wollen Sie nicht. Allerdings, ich muss mal Folgendes sagen. Auf der Packung, das ist so, man sieht wie Wasser aus. Auf der Packung steht Nummer 1 in Italien.
Ja, sehr gut. Hier kannst du mal da einschenken. Ja, wir gucken uns die Verpackung gleich noch ein bisschen genauer an, würde ich sagen, ob man da vielleicht auch Informationen über Herkünfte, Abfüller und so weiter, ob man da irgendwas rauslesen kann, weil man muss ehrlicherweise sagen, in den meisten Tetrapacks kann auch wirklich alles drin sein. Also das
ist, also steht auch EU-Wein, glaube ich, drauf. Da gucken wir, wir gehen dann gleich drauf ein. Also wir probieren vielleicht für die Zuschauer auf YouTube und für die Zuhörer, wir probieren jetzt alle drei parallel. Wir haben Tavernello, wir haben Rebenschoppen und wir haben Weißwein.
Das sind die drei wunderbaren Produkte, die wir vor uns haben.
Das Offen muss mittrinken.
Das Offen, das haben wir gesagt. Sie hat uns das ja mehr oder weniger eingebrockt, das Ganze.
Nee, das war ich.
Das war ich.
Das ist der erste hier. Der erste, der zweite, der dritte.
Okay. Also, der erste im linken Glas, den haben wir bei Rewe geshoppt, den haben wir aber auch bei Edeka gesehen, also den gibt's sehr häufig. Der kostet 2,79 Euro. Heißt Tavernello, Cantine Caviro, da ist er zumindest laut Verpackung abgefüllt worden. Es ist ein Vino Blanco de Italia, also das heißt, die Trauben dürfen zumindest schon mal nur aus Italien kommen. Mehr bekomme ich aber jetzt hier über die Verpackung nicht raus. Sie machen hier so ein bisschen Werbung für den Tetrapack an sich. Ah doch, hier steht auch noch ein bisschen was, guck mal. Caviro ist eine sich ständig weiterentwickelnde Kreislaufwirtschaftsmodell, das mit einer kleinen Sache beginnt, so klein wie eine Weintraube, aber von unschätzbarem Wert. Genau diese Trauben, die mit Leidenschaft von über 10.000 Weinbauern und 26 Genossenschaftskellereien in 7 Regionen Italiens angebaut werden, ist es zu verdanken, dass nicht nur unsere Weine zum Leben erweckt werden, die Ausdruck der italienischen Gebiete sind, sondern auch hochwertige Produkte, erneuerbare Energien und Dünger für den Boden in einer wahren und meisterhaften Selbstregenerierung. Wow.
Was haben wir dafür bezahlt?
2,79.
Das schaffen die alles mit 2,79.
Ja, ich glaube, das liegt ja an der Menge, die einfach von so einem Zeug produziert. Dieser Tetrapack ist zu 87% Rohstoffen aus erneuerbaren Quellen verarbeitet worden. Ja, also, wir haben hier aus Italien, es stehen hier 7 Regionen, 26 Genossenschaftskellereien, aber die sind nicht weiter definiert. Das bedeutet für mich, das kann von überall aus Italien kommen. Es ist ja nicht weiter definierbar, was wir hier drin haben. Ich finde auch.
Ja. Hast du sie gefunden? Hast du die Rebsorten da?
Schieß mal los.
Malvasia, Moscato und Trebbiano.
Also Malvasia, Moscato, Trebbiano, 3 sehr wichtige Weißweinrebsorten für Italien, die auch in rauen Mengen angebaut werden. Vor allen Dingen, je weiter man in den Süden kommt, sage ich mal. Jetzt
macht er darauf. Servierempfehlung.
Zu Borschtspeisen, Schinken mit Ei und natürlich Fisch drin.
Okay, Schinkennudeln und Einwerb. Meinen die damit eine Carbonara oder meinen die deutsche Carbonara mit Sahne?
Ja, nee, Schinkennudeln mit Ei ist was anderes. Schinkennudeln mit Ei ist, du röstest Schinken in der Pfanne an, gibst dann gekochte Nudeln dazu und machst dann eine Rühreimasse drüber. Und das ist eigentlich ganz lecker. Das ist so ein Gericht, was es bei uns oft, wenn wir aus der Schule gekommen sind, gab. Und ab und zu esse ich das mit meiner Frau auch mal. Das kann man schon ganz lecker machen.
Wollen wir den ersten probieren, weil zum zweiten erzähle ich dann was.
Okay, lass uns den ersten probieren, dieses wunderbare italienische Produkt.
Ja.
Die Nase riecht nach Weißwein, brauchen wir nicht drum
umgehen. Nach Weißwein.
Es ist zitrisch, es hat so ein bisschen was Apfeliges. Es hat eine leichte Exotik, aber sonst passiert da nicht viel. Also man
nennt doch das auch, also zumindest bitte nicht falsch verstehen, man nennt es auch Pennerglück. Das Tetrapack, den Tetrapack-Wein, zumindest kenne ich das noch aus der Schule, als man noch gar keine Cola hatte und irgendwie einen Schluck was trinken wollte, dann hat man sich Pennerglück geholt. Oder Sangria, das war noch ekliger, glaube ich, weil es so süß war.
Nee, also ich habe sowas nie gekauft. Ich habe auch, glaube ich, noch nie bewusst einen Wein aus dem Tetrapack probiert. Es ist wirklich Premiere. Also ich hätte mit deutlich Schlimmerem gerechnet, sagen wir es mal so.
Es ist ja nichts gesagt. Es ist genau Wasser.
Es ist auch von der Farbe sehr, sehr hell.
Es sieht nach gar nichts aus, ganz ehrlich. Das ist wie Wasser, was irgendwie schon ein paar Tage abgestanden ist.
Naja, es hat schon so eine leichte
Hippie-Note. Sag's doch einfach.
Nein.
Aber natürlich.
Hippie ist gelb.
Und das muss nicht. Wenn du viel getrunken hast, dann sieht Pippi auch so aus.
Okay. Analysieren wir bitte nicht Pippi, sondern bleiben bei dem Weißwein. Also es ist eine sehr helle Farbe. Ich bin bei dir, es ist sehr nichtssagend, es ist sehr neutral gehalten. Am Gaumen hast du eben ganz kurz so ein bisschen was Zitrisches, Aromatisches, aber da passiert nicht viel. Also du hast jetzt keinen langen Abgang, du hast kein großartiges Säurespiel, du hast kein Süße-Verhältnis. Der Wein ist trocken, ich habe jetzt mit etwas deutlich Süßerem gerechnet irgendwie.
Das wird der Nächste sein.
Das steht ja auch lieblich auf der Verpackung. Mhm. Also, wer konsumiert sowas? Also, wenn du sowas konsumierst, hast du ja keinen Anspruch an den Geschmack. Also, wenn du sowas konsumieren willst, geht es dir, glaube ich, rein um die Wirkung des
Alkohols. Naja, was man damit machen kann, das muss man vielleicht dazu sagen, man kann damit kochen. Ne? Zum Beispiel so ein, ganz ehrlich, ob du beim Risotto und Wein für, keine Ahnung, 40 Euro die Flasche drauf gibst oder den, am Ende schmeckst du es nicht wirklich raus. Außer du verfeinerst am Ende damit. Ne? Da muss man auch sagen, da muss man unterscheiden, wie man kocht. Aber prinzipiell könnte man damit kochen. Vielleicht ist das ja auch dafür gar nicht zum Trinken gedacht. Vielleicht haben wir ja einen falschen Ansatz. Vielleicht kaufen das ja Menschen, die damit einfach nur trinken.
Ja.
Das Gesicht müsst ihr sehen von ihm.
Ja.
Ich weiß es nicht. Also zum Trinken ist es jetzt nicht ungeeignet, aber es bringt uns nichts. Außer man will nur die Wirkung, aber da kriegst du vorher Sodbrennen, bevor du die Wirkung.
Ja, aber das muss ja so viel von trinken. Das ist ja das, was für viele Leute geht es ja einfach nur um die Wirkung. Und dann willst du auf den Ort, und dann willst du diese Wirkung ja mit möglichst wenig finanziellem Aufwand auch haben. Und bei 2,79 für einen Liter Wein müssen wir, also ja, da geht es ja auch nicht um ein Qualitätsprodukt beim besten Willen nicht, sondern da geht es einfach um eine Flüssigkeit, die Alkohol enthält und die mich am Ende betrunken macht.
Also es ist, glaube ich, auch völlig unmöglich, hier über Qualität zu sprechen. Es ist ja gar nicht machbar. Also egal, welche Mengen produziert werden. Also ich glaube, das, was ich bis zum heutigen Tag von dir auch gelernt habe auch gelesen habe, ist es ja unmöglich, gerade bei so einer Genossenschaft, die diese Mengen da wahrscheinlich produziert, über ihre Qualität zu sprechen, weil die einfach, die laufen ja nicht mal da, die fahren ja mit diesem Riesengerät da durch und alles rein und da sind... Man muss dazu ja sagen, das hast du mir, glaube ich, sogar erzählt. Es kann ja auch durchaus passieren, dass da nicht nur Ungeziefer, sondern auch mal so eine Maus damit reinkommt. Und
ja, das sagt man immer so, das kann sicherlich mal passieren, aber mittlerweile ist diese Vollerntertechnik wirklich sehr, sehr gut. Und es ist auch definitiv nichts Verwerfliches, einfache Qualitäten mit einem Vollernter zu ernten. Hier aber haben wir wirklich industriell erzeugten Wein. Das hat auch kein Holz gesehen, das geht durch riesengroße Stahltanks, da wird der Most wahrscheinlich bei der Gärung auch noch ein bisschen erhitzt, damit es ein bisschen
schneller geht, ja.
Ne, damit es auch nach wenigen Wochen geht das auch in den Tetrapack und wird abgefüllt. Ne? Also das ist wirklich ein absolutes Massenprodukt. Bitte, Tetrapack ist auch nicht zum Lagern gedacht. Ne?
Ich hätte dich gefragt. Wolltest du, wenn wir den in 10 Jahren nochmal probieren?
Nein, das möchte ich nicht. Also das ist ein Produkt, was für den Konsum, für den schnellen Konsum gedacht ist und wo jetzt kein riesengroßer Qualitätsanspruch auf jeden Fall da ist.
Kommen wir zu Nummer 2.
Wie gesagt, ich finde die Ausstattung sexy. Also ich finde die
Rebenschoppen, Weißwein lieblich, Wein aus der Europäischen Union. Ganz spannend steht hier drauf, fruchtig, frisch und unkompliziert. Der ideale Alltagswein für jede Gelegenheit. Europäische Union, Cuvée, lieblich zu den Gerichten, Pizza, Pasta und Reis, Schoppenwein.
Also die sagen auch ganz klar, man kann sich das auch einfach nur hin.
Nur so hin.
Geh mal auf die gegenüberliegende Seite, ob da irgendeine Info über die über den Abfüller oder irgendwas.
Nee, steht hier verpackt von Andreas Oster. Kochen.
Der Mosel. Den Andreas Oster hatten wir schon des Öfteren bei unseren Supermarktfolgen. Der hat, glaube ich, eine ganz, ganz...
Monopol.
Nee, der hat einen ganz, ganz großen Fuß in der Tür bei Aldi. Also, wenn ich mich erinnere, hatten wir sehr, sehr viele.
Stimmt, ja, ich erinnere mich.
Bei Aldi, also, es gibt an der Mosel ja noch einen anderen großen Abfüller, Peter Mertens, der für viele, viele Discounter abfüllt. Und die machen auch sehr, sehr viel Tetrapack-Wein. Also, hier steht ganz klar drauf, Wein aus der Europäischen Union. Leute, das bedeutet, da kann wirklich alles drin sein. Da wird auf dem Fassweinmarkt gekauft, was man finden kann, was möglichst günstig ist.
Da steht ja auch Cuvée drauf.
Genau, aber das kann jetzt wirklich von Bulgarien bis Portugal kommen. Mhm. Also das ist, und da sind auch sicherlich, ist da nicht nur ein Land drin, sondern da wird wirklich ganz, ganz viel verschnitten. Wollen wir mal gucken, wie es schmeckt?
Naja, guck mal, also wenn man mit sich die Flasche, wollte ich schon sagen, jetzt die Rabak anguckt, ne, ist ein Karaffier, ist eine Karaffe drauf, mit karaffierten Wein drin, also schon. Ja. Was haben wir dafür bezahlt?
Das ist der günstigste mit Abstand. Der ist wirklich auch nur halb so teuer wie der von Rewe. Also wir haben 1,39 Euro für die.
Okay, aber lieblich steht drauf, das heißt, hoher Restzuckeranteil oder wahrscheinlich Zucker zugesetzt.
Naja, sowohl als auch.
Geht. Also, geht tatsächlich. Bro. Erschreckend, dass es tatsächlich geht. Also muss man jetzt.
Also hätte ich jetzt auch mit deutlich Schlimmerem gerechnet.
Achso, eine QR-Code, ne? Machst du gerade?
Genau, nehmen wir den QR-Code, weil mittlerweile haben wir die ja überall drauf, weil du musst ja sowas wie Nährwerte und so weiter angehen.
Wir haben hier 10 Volumen gerade, oder zumindest auf der Packung aufgedruckt, sind 10 Volumen. Das heißt, diese Packung wird wahrscheinlich auch noch für viele andere Weine benutzt. Der Rotweinart, den wir gleich noch verkosten, da steht auch lieblich drauf. Achso, und der hat dieselbe Ausstattung, nur eben in Rot.
Genau, also wird auch sicherlich auch vom selben Abfüller kommen. Ja, natürlich. Also das, die kaufen dann halt so ein Produkt einmal in Weiß und einmal in Rot.
Und dann war's das.
Und dann war's
das. Angeblich. Genau. Was konntest du bereits?
Wir haben ein Zutatenverzeichnis. Trauben, konzentrierter Traubenmost, Säureregulatoren, enthält Weinsäure und oder Apfelsäure, Stabilisator, Meta-Weinsäure, Antioxidationsmittel ist Sulfite, Konservierungsstoff ist Kaliumsorbat. Also das ist ja wirklich, finde ich jetzt auch so ein positiver Effekt dieses QR-Codes, wo mit dieser Nährwert angehört wird.
Ja,
du siehst jetzt mittlerweile auch mal so ein bisschen, was da auch teilweise drin ist. Also du darfst natürlich so Sachen wie Säure zugeben. Sulfite müssen drin sein als Antioxidationsmittel. Das hatten wir auch schon mehrmals, dieses Thema. Es gibt keinen sulfidfreien Wein, oder auch von Natur aus Sulfite im Wein enthalten sind. Es gibt Weine mit keinem, was aber tatsächlich sehr, sehr schwierig ist und auch eigentlich wirklich keinen Sinn macht, oder geringem Schwefelzusatz. Es gibt aber auch, und es gibt eben Weine, die ganz regulär geschwefelt sind. Ohne Schwefel würde ein Wein nicht funktionieren. Das muss man einfach ganz klar mal sagen. Es ist ein Antioxidationsmittel, und da möchte ich jetzt auch mal mit Mysterium aufräumen. Kopfweh nach einem Weinkonsum hat nichts mit Schwefel zu tun. Das hat in der Regel was mit der Menge zu tun, die du konsumiert hast, weil es ist Alkohol, dehydriert, davon kriegst du deine Kopfschmerzen. Also viel Wasser trinken dazu als Ausgleich. Und das geht jetzt aber auch zu sehr ins Detail. Es hat was mit den, jetzt fällt mir gerade der Begriff nicht ein, Aldehyden zu tun. Also es ist eine Verbindung, die der Schwefel zum Beispiel abpuffert. Deshalb braucht man Schwefel für viele Weine auch. Und diese Stoffe sind eigentlich dafür verantwortlich, wenn du Kopfschmerzen bekommst. Also ist es eigentlich diese Aussage kontraproduktiv oder ist widerlegt. Je weniger Schwefel im Wein hat, desto mehr hast du von diesen anderen Stoffen und desto mehr Kopfweh müsstest du einkriegen. Nur einfach mal da ein bisschen mit aufgeräumt. Lieblich, also der Wein hat, genau, wir wollten ja noch über die Restsüße sprechen. Wir haben hier eine Angabe von 2,2 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Hochgerechnet sind das dann auch ein Liter 22 Gramm.
Ja. Schon also, krass eigentlich.
Ja, aber das ist, wir haben in vielen Spätlesen und Auslesen haben wir viel, viel mehr Zucker.
Ich gut, aber dann, warte, ganz kurz, dann greife ich da auf. Dann sag mir mal, was in so einer ordentlichen Spätlese drin ist. Da ist die Traube drin und Schwefel, das war's. Warum haben wir denn hier so viel Zeug?
Naja, da ist ja auch Stoff, der natürlich enthalten ist. Konzentrierter Traubenmost, den gibst du zu, um eben die Süße auch einzustellen. Das, der halt mit...
Wozu brauchen wir denn hier noch einen Säureregulator? Den haben wir doch in normalen Wein eigentlich. Also, was heißt normaler Wein? Aber in einem ordentlich hergestellten Wein haben wir doch diese Sachen nicht. Also, hier sind ja mehr Zutaten als...
Das würde ich so gar nicht sagen. Also, es ist in Europa oder in Deutsch, wir denken das immer, dass sowas im Wein nicht enthalten ist. Und gerade in vielen Weinen, die auch aus Übersee kommen und auch in hochwertigen Weinen, gerade auch in heißen Regionen, werden sehr oft Säureregulatoren eingesetzt, um die Säure im Wein einzustellen, damit der Wein harmonisch schmeckt am Ende. Ich bin gestern durch ein sehr großes Weingut im Rheingau gelaufen, da standen Kanister mit Zitronensäure und damit wird die Säure im Wein eingestellt. Das ist bei hochqualitativen Weinen machst du es in der Regel natürlich nicht, aber gerade so im Einstiegsbereich, wo wir dann vielleicht auch bei großen Weingütern über 300, 400, 500.000 Flaschen und noch mehr reden, die ja auch, sag ich mal, für einen etwas einfacheren Markt gemacht sind, da werden eben die Weine schon auch mit so Sachen dann eingestellt, damit sie einfach dem Geschmacksprofil entsprechen. Das ist nichts Verwerfliches, wenn du es gut machst. Du kannst aber auch, also ich finde, es gibt schon Weine, wo man merkt, wenn der Winzer vielleicht auch keine Ahnung hat, wie man richtig säuert, dann steht dann hast du immer die Säure so ein bisschen nebendran stehen, sensorisch auf der Zunge. Und die Säure hat immer so eine ganz aggressive Zitrusaromatik. Also man kann das manchmal schon ein bisschen schmecken, wenn Weine schlecht gesäuert sind. Hier würde ich jetzt persönlich sagen, hätte ein bisschen mehr Säure vielleicht auch noch gut getan, weil das ist so ein bisschen, die Süße überwiegt natürlich schon und wenn der jetzt wenn er warm wird, der riecht auch immer schlimmer, finde ich.
Ja, nach Bonbons riecht er nur noch.
Das Mundgefühl, du hast halt einfach nur Zunge, da ist jetzt auch kein langer Abgang, der Wein ist hier nach 3-4 Sekunden weg. Du merkst einfach, das sind keine qualitativen Weine, das ist auch hier wieder absolute Industrieware, die industriell einfach erzeugt wird. 1,39 Euro. Man wird davon nicht blind, man wird davon nicht blöd, aber ich möchte davon auch wirklich nichts trinken. Also das ist, da müssen wir jetzt ja wirklich mal, wer für 1,39 Euro sich einen Liter Wein reinpfeift, dem ist scheißegal, wie das schmeckt.
Ja, das würde ich ihm wahrscheinlich
entscheiden. Also das ist, da können wir, glaube ich, einfach die Kirche im Dorf lassen. Ich finde es super spannend, das zu probieren, weil ich für mich persönlich, darum liebe ich diese Podcast-Folgen, wenn wir die machen, es erdet mich auch wieder so ein bisschen, ne? Weil wir beschäftigen uns ja nicht nur hier im Podcast, sondern auch im Restaurant sehr häufig mit Wein in wirklich, da verschieben wir das Komma um 2 bis 3.
Teilweise, ja, absolut. 2, 3 Stellen mit Sicherheit.
Teilweise 4 Stellen nach rechts.
Ja. Ja,
und da finde ich sowas dann immer mal ganz spannend, weil davon werden ja wirklich wahrscheinlich auch mehrere hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen.
Millionen.
Bei dem Italiener könnte ich mir definitiv vorstellen, dass da, wenn da auch die Nummer 1 in Italien draufsteht, da reden wir wirklich über mehrere Millionen Liter, die hier verarbeitet sind. Bei Aldi weiß ich es nicht. Das ist wahrscheinlich so ein Projekt, einmal pro Jahr 300, 400, 500.000 Liter.
Dass es deutlich mehr ist. Also können wir ja nachrecherchieren. Falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Jetzt kommen wir zu
zur Variante von Edeka.
Genau, die wirklich
2,98 €. Die sieht aus wie aus den 80ern. Also das ist
wahrscheinlich haben sie seitdem nichts geändert. Wozu denn? Das ist ein Marketing.
Also steht oben drauf in Vino Veritas, also im Wein vertrauen wir, Rebentaler. Das ist wahrscheinlich auch halt irgendein Fantasiename. Wir haben wieder Wein aus der Europäischen Union. Wir haben hier Vertrieb ist Edeka Zentrale Stiftung und Co. in Hamburg. Also die kaufen das irgendwo ein. Es gibt zwar einen Verpacker, aber es gibt jetzt keine weiteren
Informationen
über die Herkunft. Wir haben 9,5 Volumenprozent. Ich scanne schon mal auch wieder den QR-Code, der hier drauf ist.
Also dieser Wein, muss eins sagen, koscher riecht er nicht.
Ich habe noch nicht reingeschnuppert.
Schnupper mal rein. Na? Also, weil es irgendwie... Der riecht so chemisch, so...
Ja, also es riecht extrem chemisch, es riecht...
Es ist wirklich... Ich traue mich gar nicht, den zu trinken.
Oh, also ich habe ja in weißer Voraussicht hier so einen kleinen Spuckeimer hingestellt.
Ja, den solltest du vielleicht bei diesem Wein benutzen.
Ist jetzt nicht unser Kotzeimer, nicht, dass ihr da draußen irgendwie falsche Bottung habt, sondern es ist ein professionelles Weinausspuckgefäß, was es auch auf großen Weinverkostungen gibt. Weil ihr müsst euch das ja schon vorstellen, wenn wir als Sommeliers oder Weinhändler auf Messen unterwegs sind oder wenn ich auf dem Weingut bin, kannst du jetzt nicht 30, 40 Weine über den Tag oder teilweise, wenn ich auf Gemesse bin.
Der lügt.
Verkostet man 200, 300 Weine am Tag, das kannst du ja nicht alles runterschlucken. Da wird immer ausgespuckt und dafür benutzt man diese Ohrwollen-Spuckis. Du hast es schon gedacht.
Ich hab's schon gedacht, Alter Schwede.
Ich trau mich nicht.
Doch, du es. Du
es. Also
du es für die Gemeinschaft.
Die Nase riecht wirklich nicht lecker. Also ich bin bei dir, es riecht extrem
chemisch. Liese, oh. Weil da waren die ersten beiden, würde ich mal sagen, das sind so die absoluten, das ist absolute Nummer eins. Schluck's nicht runter, ich glaub mir. Ja, das war so ein kleiner Nachschluck, den ich runtergeschluckt, dabei ging gar nichts. Das ist etwas. Also wir wollen klipp und klar sagen, das ist unser Geschmack. Bitte probiert es selber. Aber das ist schon echt hart. Das nenne ich nur Vergewaltigung vom Gaumen.
Wow.
Und Geschmacksnerven. Und weiß ich nicht. Also wer das trinkt.
Naja, und das ist jetzt wirklich kein Anspruch an
Geschmack. Das ist der teuerste von den drei.
Der teuerste, ja. Das
der kostet
Geschmack am schlimmsten.
Der kostet 2,98. Er sieht auch wirklich am beschissensten aus. Das müssen wir einfach mal ganz klar so sagen. Der Rebentaler hier. Wir haben 20 Gramm Zucker pro Liter. Rebentaler Weiß, Wein aus der EU. Die halten sich etwas begrenzter mit den... Ah, da hier ist es. Konservierungsstoff, L-Ascorbinsäure, Antioxidationsmittel, Schwefel... Ja, die haben im Grunde das Gleiche drin wie der andere auch. Es ist, wie gesagt, auch sehr, sehr, ja, industriell erzeugt, aber das schmeckt jetzt wirklich überhaupt nicht.
Überhaupt gar nichts.
Also, es passiert jetzt hier wirklich auch was, das machen wir nicht häufig, sondern wir trinken hier die Sache meistens schon, aber wir schütten das jetzt einfach aus, weil das kannst du keinen tun.
Wie sagst du immer so schön, es geht auf keine Kuhhaut, ne? Oder ne, ich das? Ja, du sagst das ab und zu. Aber das, also Leute, den solltet ihr probieren und uns vielleicht da mal was zu schreiben, also wir können es beide nicht.
Wo ich aber jetzt auch vielleicht nochmal ein bisschen unterscheiden möchte, wir reden jetzt hier wirklich über Tetrapack-Weine im Einstieg. Was man auch sehr häufig, findet man auch bei so Leuten wie Jacques Weindepot oder auch bei dem einen oder anderen Edeka. Es gibt ja noch den Bag-in-Box.
Ja.
Das sind oft so 3, es gibt sie manchmal auch in 2,25, teilweise auch so 5 und 10 Liter. Das ist anders und da muss man tatsächlich auch sagen, da gibt es mittlerweile sehr, sehr ordentliche Abfüllungen. Also vielleicht machen wir da auch mal irgendwann nochmal eine Folge zu, dass wir uns mal...
Wollen wir uns 10 Liter Wein reinsteigen?
Der muss mal 10 Liter Wein rein, wird auf jeden Fall auch lustig. Nein, aber bei Bag-in-Box, weil es gibt Märkte, die das extrem fordern. Also zum Beispiel Australien und Neuseeland. Skandinavien ist ein riesengroßer Markt für Bag-in-Box-Weine.
Spanien.
Spanien, Frankreich. In Frankreich habe ich eine Zahl gefunden, die war zwar schon ein bisschen älter, die war aus 2016. Da wurden mittlerweile 38% im Einzelhandel über Bag-in-Box verkauft. Also das ist, in Deutschland sieht man das gar nicht so häufig, aber gerade international spielt es schon eine Rolle. Und ich weiß auch von ein paar deutschen Weingütern, dass die auch sehr teilweise so schon so Gutsweinbereich für in Bag-in-Box für Skandinavien abfüllen. Also da kriegt man wirklich ordentliche Weine. Tatsächlich... Bis 2009 durfte wirklich auch nur Ramsch in Tetrapack und Bag-in-Box abgefüllt werden. Erst seit 2009 gibt es überhaupt die EU-Erlaubnis, dass du Qualitätswein...
Ach so, braucht eine Erlaubnis dafür.
Dass du Qualitätswein ja. In Bag-in-Box abfüllen darfst oder in Tetrapack. Früher hieß es, Qualitätswein muss in Flaschen abgefüllt werden. Und erst seit 2009, da gab es eben eine Änderung in den EU-Verordnungen, darfst du überhaupt Wein, hochwertigeren Wein in Tetrapack und Bag-in-Box.
Ja, das hat man auch tatsächlich gesehen. Da war, das Off war ja für uns einkaufen und die sagte auch, überall stehen inzwischen diese 3 Liter Boxen. Also es scheint ja die Nachfrage dafür auch in Deutschland immer weiter zu
stehen. Ja, und Deutschland ist ein sehr kleiner Markt. Also da gibt es andere Märkte, wie, vor allen Dingen Skandinavien, wo es da deutlich eine deutlich höhere Nachfrage zu gibt. Ich habe in meiner Ausbildung habe ich ein mehrmöchiges Praktikum in Frankreich machen dürfen, in einem kleinen Restaurant in Valence. Und da war es zum Beispiel so, alle offenen Weine, die es dort gab, das waren so 8, 9 Stück, waren Back-in-Box-Weine. Die standen so im Kühlhaus und dann hieß es immer, Max, Côte d'Iron Rouge. Und dann musste ich immer ins Kühlhaus und musste dann so die so eine Halb-Liter-Karaffe dann da abfüllen, die halt in Frankreich dann oft so auf den Tischen steht.
Ja gut, aber du, spricht nichts gegen. Es gibt irgendwo in Italien, in irgendeinem Dorf gibt es sogar einen Rotweinbrunnen, also laufen sie auch alle hin und holen sich da ihre Pulle oder ihre Karaffe.
Ja, also wir haben jetzt die roten Pendant-Produkte zu den Weißweinen, die wir getrunken haben.
Das heißt, exakt dieselbe Firmen?
Genau, exakt die gleichen Firmen, exakt die gleichen Supermärkte bzw. Discounter und auch jeweils die exakt gleichen Preise. Wir haben als erstes wieder den Caviro, Cantine Caviro. Auch hier steht die Nummer 1 in Italien. Was haben wir denn hier noch stehen? Enthält Sulfite.
So wie...
Der Taverno Rosso ist prosttypend und duftend, ein ausgewogener Verschnitt, weich und angenehm am Gaumen. Ein guter Wein als Begleiter für die Gerichte, die täglich auf dem Tisch kommen. Also das ist ja noch belangloser, die Speiseempfehlung, als wir sie sonst haben. Hast du die Rebsorten ausgesucht, Jara?
Montepulciano, Nerello Mascalese und Sangiovese.
Okay, Montepulciano, Sangiovese und Nerello Mascalese. Das sagt uns auf jeden Fall schon mal bald.
Ja.
Hier kann man jetzt ein bisschen mehr von der Traube auf die Herkunft des Weins schließen. Nerello Mascalese wächst eigentlich zu 99% nur auf Sizilien. Somit kann ein großer Teil dieses Weins aus Sizilien sein. Sangiovese ist Toskana, also kommt sicherlich ein Teil dieses Weins aus der Toskana. Und Montepulciano findest du eigentlich ab den Abruzzen überall, immer wieder. Aber gerade Sizilien ist für diesen Markt natürlich sehr, sehr wichtig, weil Sizilien einfach auch unglaubliche Menge produzieren kann. Ne?
Aber sag mir mal, wie kann das sein, dass der Weißwein genau oder der Rotwein genauso viel kostet wie der Weißwein? Warum? Also, weil es dann die Menge oder was hattest du gesagt? 2,79 €. Weil normalerweise, und das kennen wir doch sonst aus dem Supermarkt, ist der Weißwein immer etwas günstiger, weil er wahrscheinlich auch etwas besser oder schneller zu produzieren ist als der Rotwein. Warum ist das in diesem Fall? Oder kannst du...
Da kann ich jetzt wirklich nur Vermutung anstellen. Ich weiß es nicht, meine Vermutung wäre, er wird einfach relativ gleich produziert. Wir werden auch hier sicherlich keine Einflüsse von Holzfass oder irgendwas haben. Das wird im Stahlgang durchgehauen. Genauso mit Maischeerhitzung wahrscheinlich noch. Also auch Rotwein kannst du industriell sehr billig und sehr schnell produzieren. Und von daher glaube ich, dass wir da einfach keine... Ja, es riecht auch so. Also es riecht so ein bisschen marmeladig gekocht. Das sind immer so typische Indizien dafür, dass die industriell erzeugt werden. Und
der erste ist das und dann die Mitte, so wie sie stehen.
Und von daher... Also ja, es riecht extrem marmeladig, es riecht extrem bärig. Man hat jetzt keine, also von der Nase schon würde ich sagen, da ist nicht mal ein Holzchip dran vorbeigelaufen an dem Tetrapack oder an dem Tank oder an den Tanks. Das ist industriell erzeugter Rotwein und den kannst du dann zum gleichen Preis wie ein Weißwein anbieten.
Okay, krass. Also man kann eins sagen, und das ist meine persönliche Meinung, von der Nase her ist er deutlich besser als der Weißwein von derselben Firma. Ich finde, ich habe ihn einmal kurz im Mund gehabt und wieder ausgefuckt. Jetzt habe ich so einen ganz leichten metallischen Ton.
Also ich finde ihn am Gaumen deutlich intensiver als die Weißwein.
Ja, absolut.
Ich würde hier sogar von einer leichten Gerbstoffstruktur sprechen. Es ist eine angenehme Säure da. Ich finde ihn jetzt vom Gaumen nicht schlecht. Also es ist jetzt nichts, was mich begeistert, aber also wenn jemand keine hohen Ansprüche stellt, kann man das bedenkenlos trinken.
Meinst du, karaffierst den und sagst, ey, ich habe hier mal so ein richtig geiles Schätzchen aus dem Keller geholt. Du. Weißt du, bei einer so blind... Oh, das sollten wir doch mal mit irgendjemand, sollten wir das machen. So eine Blindverkostung und so ein paar Weinchen einfach aus dem Tetrapack. Wir gucken mal, wie der zweite gleich ist.
Ja, also das ist ja immer das Wiss... Also damit könntest du, also mit so einem Wein könntest du sicherlich auch ein paar Leute aufs Glatteis führen, aber das macht man ja nicht.
Also das ist schwierig, das macht doch Spaß.
Also
es ist ja herzhaft gemeint.
Man schmeckt schon, dass das jetzt kein hochwertiger Wein ist. Er hat aber deutlich mehr Struktur und Komplexität als der Weißwein. Also wir haben schon Schlimmeres getrunken.
Ja, und nein. Doch. Also, was war denn das Schlimmere? Was war denn?
Wir hatten schon bei den Supermarktgeschichten, da waren schon teilweise Sachen. Also ich habe eine gewisse Struktur am Gaumen.
Ich bin überrascht.
Also ich würde mir davon jetzt nichts kaufen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber ich habe es mir deutlich schlimmer vorgestellt.
Dann wird der nächste dir besonders gefallen, denn hier ist natürlich die Rebschoppen Rotwein lieblich. Europäische Union, Cuvée lieblich, Rind, Geflügel, Pizza, Pasta, Reis, Gemüse. Der Abfüller ist geblieben, wie beim Weißwein auch. Also es gibt hier
das ist wieder diese Andreas
Osterweinkellereien KG.
Gib nochmal den QR-Code.
Warte, QR-Code. Wo ist denn hier? Ist keiner drauf.
Haben wir noch gar keinen?
Ja, da ist gar nicht drauf. Ist Lagerwein. Verstehst du?
Naja, es heißt tatsächlich, dass das Produkt dann schon ein bisschen älter ist, weil ab, ich weiß jetzt nicht genau, wann es losging, muss eben der QR-Code drauf, wegen der Nährwertangabe. Und hier.
Einer hattest du nicht in, das hatten wir doch schon mal zur Thematik, dass das ab dieses Jahr oder Ende.
Ich glaube, mit der Ernte letztes Jahr oder
irgendwie so. Wir nagelt uns bitte heute nicht fest.
Aber das ist jetzt ein ganz klarer Indikator, dass die Flasche vielleicht schon ein bisschen länger, oder dieser Tetrapack, Entschuldigung. 8.12.23 ist die Verordnung.
Genau, und dann gibt es ja eine Umstellphase.
Ja, aber hier ist definitiv nichts drauf, also können wir sicher sein, dass dieses Produkt vielleicht bei Aldi schon ein bisschen länger im Lager
ist. Ende 23.
Also vielleicht ist die Nachfrage doch nicht so groß.
Eventuell hast du recht.
Gucken wir mal.
Ja, ich wusste, dass er dir gefällt.
Das erinnert mich an unsere Glühwein-Folge. So ein bisschen.
Vielleicht ist das einfach. Nein, ist es nicht. Ich nehme es zurück. Der Gedanke war schneller. Die Zunge hat schneller geredet als das Hirn. Also lieblich. Er ist zwar. Guck mal, wie du guckst. Der gefällt dir richtig, ne?
Nein, definitiv nicht. Also, jetzt gerade, wenn man jetzt auch mal die beiden Produkte vergleicht. Also im ersten Glas habe ich eine gewisse Struktur, da habe ich eine Säure, da habe ich Wein auf der Zunge.
Also. Alter Schwede. Ich würde mal sagen.
Im zweiten, das ist einfach nur Zucker mit Beeren. Und aber irgendwie, also das ist wie, als würdest du einzelne Komponenten irgendwie zusammenbauen und das einfach abfüllen. Also das hat keine Struktur, das hat keine Substanz, das ist völlig belanglos. Und ich würde, man schmeckt hier auch, dass der nicht mehr ganz frisch ist. Also ich finde, der hat schon so ein bisschen so leichte Alterungserscheinungen. Die Frucht wirkt einfach super reif. Also das ist wie so fast schon so Portwein.
Ich gehe auch beim Zucker eher in so dieses leicht karamellige, dieses Unangenehme. Nee, ich möchte den auch nicht nochmal probieren tatsächlich. Dann möchte da auch nicht weiter drüber sprechen. Gehen wir eben zum dritten Wein, bitte.
Also hier muss man ganz klar sagen, 1,39 €. Das kannst du nicht trinken.
Also wir können es nicht.
Das sollte man auch nicht trinken.
Gut, ich denke. Blind wirst du davon nicht. Es ist dann eine reine Geschmacksfrage. Keine Ahnung, vielleicht machen da ja Leute noch Sprudelwasser drauf. Oder Cola.
Jetzt haben wir wieder Rebenthaler in Vino Veritas, also das Edeka-Produkt.
Es hat auch schon wieder gleichen Geruch wie der Weißwein. Riech doch mal bitte dran vorher. Bevor du das jetzt vorliest, riech doch einmal dran. Das hat schon wieder so eine Nase wie der Weißwein. Die haben die parallel. Den einen haben sie wahrscheinlich hier nur eingefärbt.
Ich habe das Gefühl, mir wächst schon so ein Geweih gerade.
Gut, aber gut, dass wir heute ausspucken. Also ganz ehrlich, das ist nicht unseres heute.
Edeka-Zentrale wieder, Weine aus der Europäischen Union, also kann wieder von überall herkommen. Ich habe den QR-Code gescannt. Inhalte sind ziemlich die gleichen. Auch hier haben wir 20 Gramm Restzucker. Also auch
ich sag's dir, die haben den gefärbt einfach nur. Der riecht nicht wie der Weißwein. Okay, komm.
Das tun wir alles nur für euch.
Nee. Nee. Leute, nee.
Also ich finde ihn ein Ticken besser als die Schwein Nummer 2, aber
Alter, Schlappen, dass du da noch irgendwelche Unterschiede durch die Bank weg, alles Rotze.
Ich versuch's ja mal. Ich weiß, ich habe in meiner Zombie-Ausbildung gelernt, man muss immer das Positive beschreiben, was mir tatsächlich bei Produkt 2 und 3 hier sehr, sehr schwer fällt.
Das Positive zu sehen, ja, das war, glaube ich. Ja, also, man muss ehrlich sagen, das war ein Griff ins Klo heute. Aus meinem Geschmack.
Wir verbuchen das als Erfahrung.
Ja, und wieder, da versucht er das Positive zu sehen. Hier gibt's aber nichts Positives.
Doch.
Dass wir das nie wieder trinken. Korrekt.
Einmal und nie wieder. Nein. Also, ihr Lieben da draußen, es ist sowas machen wir natürlich auch mal gerne, weil diese Sachen haben natürlich eine gewisse Marktrelevanz und wir beschäftigen uns für euch gerne damit. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, hier reden wir nicht über Qualität, hier reden wir über Industrieware, über Massenware, die wirklich den einzigen Zweck hat, Alkohol zuzuführen. Also ich glaube nicht, dass es hier wirklich um Geschmack geht. Jetzt wird vielleicht der eine behaupten, ja, aber mir schmeckt der. Ja, dann ist das auch in Ordnung. Dann trink ihn bitte weiter. Ich möchte es nicht.
Richtig. Jeder darf das doch selber entscheiden, was genau. Er trinkt.
Und was wir sagen können, wir brauchen hier nicht über Qualität diskutieren. Das ist industrielle Massenware. Und wer damit glücklich wird, soll das werden. Wir werden es nicht. Wir haben das jetzt einmal für unser Leben verbucht. Und ich weiß, dass es nächste Woche spannender wird und ich gehe davon aus, dass es auch wieder leckerer wird.
Ja, ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt so den Boden erreicht, wo es schlimmer einfach nicht mehr geht.
Alkopops könnten wir noch.
Schlechte Idee. Was ich aus meiner persönlichen Sicht sagen kann, also die Rotweine, nix. Also wirklich, sollte man nicht mal zum Kochen verwenden. Die ersten beiden Weißweine könnte man tatsächlich sogar damit kochen. Dabei bleibe ich. Die sind okay, aber keine Weine, die ich trinken würde. Da könnte ich mir keinen Liter von reinschrauben. Ich könnte mir nicht mein Glas. Also wir haben noch nie Weine so viel gespuckt und aus den Gläsern gekippt wie heute. Das muss man ja auch mal verbuchen. Ich glaube, dass die aber durchaus dazu geeignet sind, damit zu kochen. Die Rotweine würde ich keinem empfehlen, aus meiner Sicht. Und den letzten Weißwein von Edeka da, das ist auch, ich weiß nicht, was die damit gemacht haben. Beim Transport irgendwie noch ein Eimer mit Chlor reingefallen ist, ich weiß es nicht. Nein,
also sowas ganz sicherlich nicht.
Es schmeckt komisch einfach. Nicht mein Geschmack, das vielleicht nochmal dazu. Wem es gefällt, ist gut. In diesem Sinne glaube ich, unser nächster Podcast wird qualitativ deutlich hochwertiger. Also, und auch wieder spannend.
Genau. Also hören wir uns nächste Woche wieder. Wir sagen danke fürs Zuhören. Und
in Hamburg sagt man tschüss.
Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kindfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.